Ich mache hier gerade ein bisschen Randale, wie ihr seht, aber ich habe das Mikro lieber frei. Bevor ich mit der Predigt anfange, wir haben im Vorgebet heute ganz viel so dieses Gebet, Jesus ist unter uns. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder so in Gottesdiensten sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Die Frage ist, wie ernst nehmen wir dieses Wort? Und was erwarten wir von Jesus? Und mir ist so klar geworden in dieser Zeit, ich dachte, ich muss wirklich Buße tun, darüber zu denken, dies ist ein normaler, ganz normaler Sonntagsgottesdienst, wie sonst immer auch. Weil kein Sonntagsgottesdienst ist normal, wie sonst immer auch, wenn Jesus als der Herr der Herren, der König der Könige unter uns ist. Deswegen kann ich wirklich jedem empfehlen, sich selbst zu prüfen, erwartest du, dass Jesus heute handelt und wenn nicht, nutzt die Gelegenheit zur Umkehr und Buße, damit Jesus wirklich heute auch an dir handeln kann. Die Predigt, die ich halten werde, das geht über den Hebräerbrief, ein relativ langer Text, wo ich aber nicht jeden Vers auslegen werde, sondern Schwerpunkte setze. Hebräer 3, Vers 1 bis 4, Vers 1. Ich lese ihn aber vor in der Vollständigkeit. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften, hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Das ist so eines dieser Texte, die ich harten Tobak nenne. Das ist nicht so ein bequemer Kuscheltext und doch steckt da ganz viel von Gottes Liebe in diesem Text. Das wird auch im Laufe der Predigt deutlich. Als Gott mir dieses Thema aufs Herz gelegt hat, habe ich erst gedacht, gäbe es nicht auch was Einfacheres zum Predigen. Aber Gott hat mir gesagt, nein, ich will meine Liebe dadurch auch zum Ausdruck bringen, durch diesen Text. Deswegen fange ich an, Vers 1, da steht schon der Zuspruch, bevor es an die Ermahnung geht, heilige Brüder und Schwestern natürlich, auch wenn die Brüder nur erwähnt sind, aber wir sind alle gemeint, die teilhaben an der himmlischen Berufung. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Teilhaben an der himmlischen Berufung heißt, wir haben eine himmlische Berufung und das ist unser ewiges Leben bei Gott, weil wir errettet sind durch Jesus, durch die ewige Verdammnis. Und da ist der Zuspruch drin. Wir haben schon Anteil an der himmlischen Berufung. Damit einen Text anzufangen, der so knackig ist, finde ich ganz toll, weil das uns klar macht, auf welcher Basis wir stehen. Und nicht nur das, sondern hier steht auch, dass Christus treu ist über sein Haus. Vers 6, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus und wir sind sein Haus, wenn wir das Vertrauen festhalten. Aber wie machen wir das? Wie halten wir das Vertrauen an Christus fest? Ich denke, das wird auch im Laufe der Predigt deutlich werden, wie wir das ganz praktisch leben können. Ich möchte ganz gleich zu Vers 7 gehen, weil das ist so ein bisschen der zentrale Vers des ganzen Textes. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das finde ich eine sehr, sehr ernste Ermahnung an uns und auch ein Hinweis, der Heilige Geist redet. Der Heilige Geist redet zu uns und wenn er redet, dann hat er nie Smalltalk im Sinn, sondern was er zu sagen hat, ist immer, immer wichtig. Er ist derjenige, der in uns lebt, das wissen wir, hoffentlich, so steht es in der Bibel, und der uns leiten will zu Christus hin, wenn wir ihn lassen. Und deswegen ist es so wichtig, was er uns zu sagen hat. Und vielleicht fragt sich jemand, wie redet er denn? Woran erkenne ich es, dass es der Heilige Geist ist? Wie kann ich ihn verstehen? Auch hier gilt Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe kennen meine Stimme. Das sagt Jesus über sich. Aber das gilt natürlich, weil wir einen dreieinigen Gott haben, für den Heiligen Geist ebenso. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir sind in der Lage, das Reden des Heiligen Geistes zu hören. Und er redet zu uns, ich glaube, in erster Linie durch die Bibel, durchs Lesen der Bibel, durch die Zeit, die wir vor Gott verbringen, in der sogenannten stillen Zeit, im Hauskreis, wenn wir gemeinsam Bibelarbeit machen. Da redet der Heilige Geist durch die Bibel zu uns. Er redet auch direkt zu uns. Der Heilige Geist redet durch Eindrücke, durch prophetische Rede, dass du selber irgendwie das Empfinden hast in deiner Gebetszeit. Du hörst was und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das war der Heilige Geist, der zu dir geredet hat. Und der Heilige Geist redet auch durch die Predigten in den Gottesdiensten zu uns. Vielleicht denkt man so am Ende eines Gottesdienstes, einer Predigt, naja, was hat mir das jetzt gebracht? Ach, naja, hab da nichts mitgenommen oder das hat mich so geärgert, was der gesagt hat. Nee, das war irgendwie nichts. Das hat mich gestört, das hat mich provoziert. Vielleicht muss man sich dann gerade fragen, vielleicht war das der Heilige Geist, der zu dir geredet hat, wenn dich was gestört hat, wenn dich was geärgert hat. Geh dem mal nach. Der Heilige Geist redet auch durch andere Menschen. Manchmal warten wir so auf die Stimme vom Himmel und hören nicht auf das, was uns unsere Geschwister sagen. Und sagen, nein. Du magst dir recht haben mit dem, was du sagst, aber ich will das von Gott direkt hören. Und vielleicht hat Gott genau die Person angetickt und hat die Person berufen, dir das zu sagen. Er wird es wieder tun, bis du hörst. Der Heilige Geist redet auch durch Lebensumstände. Das ist dann mehr so die nonverbale Kommunikation. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden aus der Apostelgeschichte 16, Vers 6. Paulus auf Missionsreise. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Aber manchmal gibt es ja so diese Umstände, die geschlossene Tür. Vielleicht wollten sie vom Hafen aus, ich habe keine Ahnung, wo Bithynien liegt, vielleicht müssten sie mit dem Schiff fahren, aber vielleicht wollten sie übersetzen und kein Schiff war bereit, sie mitzunehmen. Oder es gab einen Sturm und es gab keine Möglichkeit, rüberzukommen. Und sie merkten, ja, da macht der Geist Gottes gerade die Tür zu. Wir können da nicht hin. So redet der Heilige Geist zu uns auf die verschiedenen Arten und Weisen. Und alles das, was wir hören, wo wir denken, das war der Heilige Geist, wir können das prüfen. Ich hoffe, ihr wisst wie. Ganz einfaches Kriterium. Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Widerspricht es dem Evangelium? Wenn ja, dann hast du irgendwas gehört, aber garantiert nicht den Heiligen Geist. Aber kennt ihr das? Der Geist Gottes hat zu euch geredet und ihr wisst, ihr sollt etwas tun. Etwas ganz Bestimmtes. Und ihr wisst auch, ja, das ist auch richtig, das ist gut, das ist vernünftig. Aber ihr weigert euch. Innerlich gibt's Widerstand. So ein Gefühl, so, ich sollte eigentlich, ich weiß eigentlich, ich muss eigentlich, aber ich will nicht. Mir ging's als Kind immer so, wenn mein Vater mich verdonnert hat, das Zimmer aufzuräumen. Ich habe mein Herz so lang verstockt. Ich habe mich so lang geweigert, bis er mit Konsequenzen drohte, die schlimmer waren als aufräumen. Und dann wusste ich eigentlich schon, aufräumen ist richtig, damit ich auch mal was wiederfinde, aber ich hatte einfach keine Lust. Und die Verstockung konnte ich erst dadurch überwinden, dass ich wusste, wenn ich jetzt nicht aufräume, das, was dann kommt, ist noch unangenehmer als aufräumen. Und jetzt ist natürlich interessant, was geschah damals bei denen, die in der Wüste die Stimme des Heiligen Geistes hörten? Was können wir von ihnen lernen? Was ist passiert? Warum ist das passiert, dass sie sich dem Reden Gottes verschlossen haben? Im Kapitel 17 vom 2. Mose, da zogen die Israeliten gerade durch die Wüste Sin. Sie kamen zu einem Ort und rasteten und hatten kein Wasser mehr. Und sie taten das, was sie so häufig taten. Sie murrten gegen Mose, warum er sie bloß aus Ägypten rausgeführt hat. Da war sowieso alles viel besser. Und da gab es wenigstens Wasser und da gab es auch genug zu essen und alles war toll. Und sie hatten so viel mit Gott erlebt. Sie haben Siege feiern können. Sie haben erlebt, dass sie immer, immer genug zu essen hatten. Und dass in der einen Wüstenquelle Gott dafür gesorgt hat, dass das bittere Wasser, was sie nicht trinken konnten, plötzlich genießbar wurde. Und nun sind sie dort an einem Ort und es gibt kein Wasser. Und man fragt sich aus der Distanz, hätten sie denn nicht darauf kommen können, bei dem, was sie erlebt haben, dass Gott in der Lage ist, sie mit Wasser zu versorgen? Sie hatten doch Gottes Versorgung erlebt. Und auch hier versorgt Gott sie. Aber er ist zu Recht zornig, weil sie ihm immer noch nicht glauben, weil sie mit ihrem Schicksal hadern, am liebsten wieder zurück nach Ägypten laufen würden und Gott nicht vertrauen, dass er es gut mit ihnen meint. Und die Frage ist für uns, verstocken wir unser Herz, wenn Gott zu uns redet? Manchmal, weil wir Gott nicht vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint? Wollen wir uns vielleicht deswegen vom Heiligen Geist manchmal nicht leiten lassen und verstocken unser Herz, weil wir nicht glauben, dass es gut ist, was er uns sagt? Oder liegt es daran, dass wir selber lieber entscheiden wollen, was gut für uns ist? Wir wollen zurück nach Ägypten. Da ist es besser. Das war das, was die Israeliten gerne selber entschieden hätten. Wenn sie Mose nicht hätten, ich wette mit euch, sie wären zurückgelaufen. Und sie wären zum Pharao gegangen und gesagt, da sind wir wieder. Komm, schick uns in die zum Ziegelbrennen. Dann haben wir wenigstens zu essen. Und das ist die Frage. Liegt es daran, dass wir Gott nicht vertrauen? Oder liegt es daran, dass wir selber glauben zu wissen, was gut für unser Leben ist? Und wir sagen, Gott, ich weiß es besser als du. Verstocken wir unser Herz, weil wir stolz sind und meinen, wir sind schlauer als Gott? Das ist die Ursünde. Stolz und Unglaube. Misstrauen gegenüber Gott. Das kann man schon sehen im 1. Mose, als sie rauf reinfallen auf die Versuchung der Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nichts von den ganzen Früchten im Garten essen? Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Misstrauen gegenüber Gott war der Ursprung des Falls der Menschheit. Und Stolz war der Ursprung des Falls von dem, der die Menschheit zum Fall verführt hat. Satan, wie ihr wisst, war ein Engel, bevor er gefallen war. Und ihm hat's nicht gereicht, einer der führenden Engel im Himmel zu sein, sondern er wollte höher als Gott sitzen. Auf dem Thron Gottes selber, nach dem Motto, ich kann den Job besser. Und das war sein Verderben. Und ich nehme beides in uns wahr. Misstrauen und Stolz. Und das ist der Ursprung der Sünde. Seht zu, liebe Brüder, heißt es in Vers 12, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Und da habe ich mich gefragt, wie geht das eigentlich? Wie kriegt man ein böses, ungläubiges Herz? Was steht da drin? Durch den Betrug der Sünde. Und das habe ich in meinen Jahren, ich habe ja nur auch schon ein bisschen was hinter mir erlebt. Sünde betrügt uns immer. Sie mag noch so interessant daherkommen. Das mag noch so verlockend aussehen. Aber Sünde ist wie eine leckere Praline von außen. Schoko umhüllt, vielleicht nett verziert. Und unter dem Schokoladenüberzug, dieser flüssige Kern, das ist pures Gift. Und wenn wir denken, wir können selber entscheiden über unsere Wege, und ob bewusst oder unbewusst, und wenn wir uns gegen die Leitung des Heiligen Geistes stellen, weil wir uns vielleicht davon versprechen, dass wir besser wissen, wo es lang geht, und wenn wir misstrauisch sind gegenüber Gott, dann ist es genau das. Wir glauben, wir wissen es besser. Wir fallen auf diese Verführung rein. Wir denken, das ist schon gut, das passt. Und nehmen dieses Gift zu uns. Und es ist Misstrauen gegenüber Gott, ist kein Kavaliersdelikt. Ich sagte es schon, es ist der Ursprung der Sünde. Wenn du Gott misstraust, dass er es wirklich gut mit dir meint. Und wenn dir der Heilige Geist gesagt hat, dass du eine bestimmte Sache tun oder lassen sollst, prüf dich selber, wo du das weißt, dass er zu dir geredet hat. Und du denkst in deinem Herzen, nee, das will ich eigentlich nicht. Oder das kann ich eigentlich nicht lassen oder tun. Und Gott findet das bestimmt auch nicht so schlimm, wenn ich das jetzt mache oder nicht mache. Weil er liebt mich ja. Er ist ja für mich. Dann warne ich dich heute. Dann warne ich dich ausdrücklich, wenn du dabei verharrst, in dieser Haltung, das wird schlimm für dich auf Dauer. Der Heilige Geist wird dich wieder erinnern und wieder erinnern. Ich hab dir doch gesagt das. Du solltest dies und jenes tun und lassen, weil es nicht gut für dich ist. Du sollst dies und jenes tun, weil es wichtig ist, dass du es machst. Und jedes Mal, wenn du nicht auf sein Reden hörst, sondern die Verlockung der leckeren Praline Sünde vorziehst und ungehorsam bist und denkst, du hast einen Lustgewinn, wenn du das tust, was der Heilige Geist nicht will, weil das lockt ja so, die Schokolade mit der Verzierung, dann ist es so, dass sich dein Herz ein Stück mehr zumauert. Ein Stück mehr. Und jedes Mal, wenn du Nein sagst, ein Stück mehr. Und ich weiß, wovon ich spreche. Jedes Mal, dass sich dein Herz Stück für Stück verstockt, wird es schwerer für dich umzukehren. Und Gott muss mehr aufbieten, damit du da wirklich bereit bist. Und du musst auch mehr aufbieten, denn du hast eine Mauer gebaut, die du einreißen musst, wenn du umkehren willst. Und irgendwann kann es dir passieren, dass das Herz zugemauert ist. Und dass das Reden des Heiligen Geistes an dieser Mauer abprallt. Und das ist das, was am Ende steht, der Abfall vom lebendigen Gott. Und das ist egal, was der Heilige Geist dir sagt, ob es eine große Sache oder eine kleine Sache ist. Wenn er möchte, dass du was tust, verstock dein Herz nicht. Stell dir vor, ein Beispiel, damit es auch mal konkret wird. Du weißt, dass du mit jemandem im Streit bist und der Heilige Geist sagt dir, mach du den ersten Schritt und entschuldige dich, denn du bist schuldig geworden an ihm. Ja, er ist auch an dir schuldig geworden, aber du auch an ihm oder an ihr. Und du sollst dich versöhnen. Du tust es nicht. Und du sagst, soll der sich doch zuerst entschuldigen. Ich habe ein Recht, sauer zu sein. Aber wisst ihr was? Damit fängt die Verstockung an. Schon bei solchen Kleinigkeiten. Und jedes Mal, wenn er sagt, kehr um, versöhne dich, und du sagst, nein, der soll den ersten Schritt machen, baust du die Mauer um dein Herz höher. Ob du es willst oder nicht. Vielleicht willst du das gar nicht. Aber du tust es, faktisch. Und ihr Lieben, Abfall vom lebendigen Gott, das muss ja gar nicht heißen, dass man zum Beispiel mit der Gemeinde bricht, ab sofort ein atheistisches Leben führt und genau das Gegenteil von dem tut, was man vorher als Christ gemacht hat. Und die Kirche nur noch von außen betrachtet oder einen großen Bogen um sie macht. Man kann auch von Gott abfallen und trotzdem weiter in die Gemeinde gehen. Von außen hat sich nichts verändert. Die Sprache bleibt genauso fromm, aber dein Herz ist verstockt gegen Gott. Und jedes Mal, wenn jemand predigt, sitzt du in deinem Stuhl und denkst, hoffentlich piekst der jetzt nicht an diesen Punkt. Und würdest am liebsten, und deswegen schaltest du innerlich schon ab, damit du überhaupt nicht konfrontiert wirst mit dem Wort Gottes, weil dann müsstest du ja deine Mauer einreißen. Daher sollen wir uns selber ermahnen, so heißt es in diesem Vers. dass unser Herz nicht abfällt, dass wir mit unserem Herz bei Gott bleiben. Wie macht man das? Vielleicht so ein bisschen wie dieses eine Gebet, was ich neulich bei Facebook las. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht, ich habe noch nicht die Beherrschung verloren, ich war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos, ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder zu viel Schokolade gegessen, ich habe die Kreditkarte auch noch nicht belastet. Aber in etwa 5 Minuten werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Und uns selber ermahnen, dass wir mit unserem Herzen bei Gott bleiben, kann genau das bedeuten. Dass wir uns bewusst machen, vielleicht wirklich am Beginn des Tages, wie sehr wir Gott brauchen, um den Alltag zu meistern. Und den Tag schon gleich am Anfang in seine Hände legen. Ich mache das seit einiger Zeit leider nicht zu 100%. Aber ich kann genau unterscheiden, an welchen Tagen ich Gott bewusst in meinen Tag reingenommen habe, weil ich ihn brauche, und an welchen Tagen ich es nicht getan habe. Meine Frau kann das übrigens auch sehr gut bei mir unterscheiden. Das merkt euer Umfeld. Garantiert. Lasst euch mal diesen Teil des Verses, den ich vorhin gelesen hatte, Vers 14, denn wir haben an Christus Anteil bekommen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was das heißt. Anteil bekommen. Das heißt, wir besitzen etwas. Es gehört uns. Und das ist das, was wir gefährden, wenn wir unser Herz verstocken durch die Sünde. Christus, was ihn ausmacht, sein Wesen, gehört auch uns, weil er in uns lebt. Ganz in uns lebt, wenn wir Zuversicht oder das Vertrauen festhalten, so steht es da. Und wie geht das? Da kommt der erste Vers wieder zum Tragen. Wir sollen aufschauen zu Jesus, unserem Apostel und Hohepriester. Unsere Blicke nicht auf unser Problem und auf uns lenken oder auf unseren Alltag oder auf das, was uns alles so belangt, sondern wegrichten hin zu ihm. Deswegen liebe ich Lobpreislieder, wo es um Jesus geht, um Gott. Und deswegen finde ich es manchmal so schwierig, wenn in den Lobpreisliedern so viel Ich vorkommt. Weil dann drehe ich mich um mich selber und nicht auf Christus. Wichtig ist, dass wir zu ihm aufschauen, unserem Hohepriester. Denn er tritt für uns ein. Das ist die Aufgabe und der Job eines Hohepriesters. Und wie schaut man auf zu Jesus? Damit es nicht theoretisch bleibt. Wichtig ist natürlich, dass man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt. Es kommt nicht auf die Masse der Zeit an. Ich habe hier und da schon mal von Smith Wigglesworth erzählt. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Das ist ein Prediger aus dem mittlerweile schon vorletzten Jahrhundert, muss man ja jetzt sagen. Der einen unheimlich gesegneten Dienst vor Gott hatte, bei dem viele Heilungen passiert sind, Totenauferweckung berichtet worden und viele Menschen sich bekehrt haben. Und es gibt eine Anekdote, die berichtet wird, dass ein Mann ihn anspricht nach irgendeiner Veranstaltung und sagt, wenn Sie so einen gesegneten Dienst haben, dann müssen Sie aber auch wirklich sehr viel beten. So mit einem Ausdruck von Bewunderung, wie viel dieser Mensch betet. Und Smith Wigglesworth in seiner originellen Art soll gesagt haben, nein, ich bete nie länger als eine halbe Stunde. Dann hat er eine Zeit lang sacken lassen und hat dann gesagt, es vergeht aber auch keine halbe Stunde, in der ich nicht bete. Und da sieht er, es kommt nicht drauf an, wie viel wir beten. Es kommt nicht auf die Masse an, sondern auf die Qualität. Eine halbe Stunde oder 2 Stunden vor so fromme Phrasen dreschen, kann weniger effektiv sein, als wenn man sich 10 Minuten intensive Zeit nimmt, innehält vor Gott. 10 Minuten irgendwo eingestreut in den Tag. Und wenn man das 2 oder 3 Mal am Tag schafft, ist das noch besser. Und ich merke immer wieder, wenn ich versuche, diese Zeit mit Gott für mich irgendwo in meinen vollen Plan reinzuquetschen, nach dem Motto, irgendwie, ja, dann und dann kriege ich das irgendwo noch zwischen. Ich werde eine Lücke finden. Es gibt diese Lücke nicht. Versucht das nicht. Oh ja, Stefan hat gesagt, wir sollen uns mal 10 Minuten irgendwo einplanen. Ich quetsche die irgendwo dazwischen. Es gibt diese Lücke nicht. Wenn der Tag läuft, dann läuft er. Und er kriegt eine Eigendynamik, wie so eine Lawine, die vom Berg runterkommt. Ja, dann stell dich mal dazwischen und sag, halt 10 Minuten, stopp, Lawine. Vergesst es. Wenn er läuft, dann läuft er. Wenn wir 10 Minuten zwischendrin mit Gott haben wollen, für jeder von euch kann ja gucken, wer mehr Zeit hat, nimmt sich mehr, wenn er möchte, dann müsst ihr euch die schon am Anfang des Tages ganz bewusst einplanen. So, wir Freikirchler haben es ja nicht so mit Liturgien. Aber das können wir von den Leuten im Kloster lernen. Die haben mehrere Zeiten am Tag, da passiert nichts anderes, sondern alle treffen sich zum Gebet. Und egal was passiert, sie beten. Sei denn das Kloster brennt, dann beten sie nicht, dann löschen sie. Aber sonst, egal was passiert, sie beten. Weil sie diese Zeiten bewusst eingeplant haben. Und das ist das Geheimnis, dass wir Zeiten haben für Gott. Wir müssen sie uns einplanen und uns selber auch und unseren Plan halten, damit unser Herz bei Gott bleibt. Überlegt für euch selber, was wird euch helfen? Ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht, aber was wird euch helfen, im Alltag immer mal wieder auf den Herrn zu gucken, sodass euer Herz nahe bei ihm ist? Denn was für mich praktikabel ist, muss für euch ja nicht praktikabel sein. Jeder muss für sich gucken, wie es passt. Ihr wisst vielleicht, manche von euch kennen Arne Elsen. Der macht wirklich alle zehn Minuten hält er inne und lobt Gott. Das macht er nach der Uhr. Und ich habe das mal eine Zeit lang probiert und habe gemerkt, nee, meins wär's nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Bei ihm funktioniert es wunderbar. Ich find's ganz gruselig. Deswegen sage ich, jeder muss für sich gucken, wie es passt. Nur wichtig ist, dass man's macht. Dass man sich das einplant. Wenn es heißt, so steht ab Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollen, wenn nicht den Ungehorsam. Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Diese Predigt wäre nicht vollständig, wenn es nicht auch diesen Aspekt gäbe, darauf zu achten, dass keiner zurückbleibt. Diese Mahnung, die wir hören, ist ja sehr ernst. Denn alle, die diesen großen Auszug aus Ägypten miterlebt haben, alle die haben sich verbittert und im Herzen gegen Gottes Plan gestellt. Und es waren Leute, die Gottes Taten erlebt haben in einem Maße, wo wir nur denken, boah, das hätte ich gern mal gesehen. Ich meine, wer von euch hätte nicht gern mal gesehen, wie Gott das Rote Meer teilt? Ja? Und da durchzulaufen. Und die haben noch viel mehr erlebt von Gott und viel mehr gesehen. Und sie haben Gottes Machtbeweise gesehen. Und es waren genau die, auf die Gott zornig war und die in der Wüste blieben und nicht ins verheißene Land durften, weil sie Gott nicht glaubten und vertrauten. Und damit uns das nicht passiert, sollen wir eben nicht nur auf unser eigenes Herz achten, wie ich das eben praktisch beschrieben habe, und nicht nur unser eigenes Herz ermahnen, sondern auch aufeinander Acht haben. Denn wenn jemand zurückbleibt, für den ist das echt schrecklich. Und deswegen sollen wir voller Furcht darauf achten, dass keiner auf der Strecke bleibt, sondern uns gegenseitig ermahnen, uns helfen, ermutigen und aufeinander Acht haben. Wir sollen nicht wie Kain patzig fragen, soll ich etwa meines Bruders Hüter sein? Ja. Genau das. du sollst deines Bruders, deiner Schwester Hüter sein. Nicht im Sinne, dass man seinen Geschwistern hinterher schnüffelt und guckt, wo ist denn Sünde, sondern wie ein Hirte mit seinen Schafen umgeht. Wir sind füreinander Hirten, untereinander. Dass wir auf unser Herz Acht haben und wenn wir das tun, dann wissen wir, was da drin ist und wie dringend wir Jesus brauchen. Und dann wissen wir auch, was in unseren Geschwistern ist und wie sehr sie Jesus brauchen. Und dann können wir mit ihnen genauso barmherzig, genauso gnädig umgehen, wie wir es hoffentlich mit uns tun, weil wir uns bewusst sind, wie sehr wir Gott brauchen. Wir sind als Gemeinschaft zusammengestellt, dass wir einander tragen, aufhelfen und gemeinsam an dieses Ziel kommen. Denn es gibt eine Ruhe für uns. Zusammenfassend lässt sich sagen, lasst uns in jedem Fall, und das meine ich ganz dringend, hören, was der Heilige Geist uns sagt. Und uns gehorsam sein. Lasst uns echt gegen alle Widerstände in uns sich daran erinnern, dass es schlimm ist, wenn wir eine Mauer um unser Herz aufbauen, weil irgendwann kommt Gottes Reden nicht mehr durch. Lasst uns auf unser eigenes Herz achten, indem wir uns bewusst machen, wir brauchen Jesus jeden Tag und wir müssen nah an ihm sein. Und lasst uns seine Nähe mehrfach am Tag immer mal wieder suchen zwischendrin. Und dann lasst uns unseren Blick auch auf unsere Geschwister halten, dass wir gemeinsam wegschauen von uns und hinsehen zu Jesus. Und wo jemand das nicht schafft, ihn ermutigen und ermahnen und aufbauen, damit wir alle gemeinsam ans Ziel kommen. Amen.